ausgesprochen friedlich. Podcast Peace.
Herzlich willkommen zum Thema Sicherheit neu denken für unseren Friedenspodcast ausgesprochen friedlich. Herzlich willkommen, Ralf Becker. Du bist Projektkoordinator der Evangelischen Kirche Baden und warst Projektkoordinator bei Gewaltfrei Handeln. Dies war ein Projekt, in dem Methoden entwickelt wurden, mit denen heute noch einige Nachfolgeorganisationen arbeiten, um Konflikte gewaltfrei zu lösen. Unter anderem das Forum Ziviler Friedensdienst aus Köln. Ich selber bin Kurt Luckert von der Deutschen Friedensgesellschaft hier in Köln und freue mich, dass Ralf Becker Zeit gefunden hat für dieses Interview. Ralf, was ist Sicherheit neu denken?
Sicherheit neu denken ist eine Initiative für den Paradigmenwechsel von der immer noch vorherrschenden militärischen Sicherheitspolitik hin zu einer zivilen Sicherheitspolitik. Wir haben dazu im Auftrag der Evangelischen Landeskirche in Baden von 2015 bis 2018 ein Szenariobuch entwickelt mit einem Positivszenario, wie sich solch ein Paradigmenwechsel, insbesondere in Deutschland, aber auch angrenzenden europäischen Staaten, bis 2040 vollziehen könnte. Und haben nach der Veröffentlichung dieses Szenarios 2018 so viel positive Resonanz bekommen, dass aus 15 bundesweiten Organisationen sich Vertreterinnen bereit erklärt haben, in einem Koordinierungskreis mitzuwirken, um eine entsprechende Kampagne vorzubereiten. Denn wir planen einen ersten entsprechenden politischen Beschluss des Deutschen Bundestages oder der deutschen Bundesregierung in diese Richtung für das Jahr 2025. Und dazu bauen wir inzwischen eine bundesweite Initiative auf, die jetzt von 40 deutschen, 3 europäischen Organisationen getragen wird und möchten ähnlich wie die Alassia-Kampagne erreichen, dass eben tatsächlich aufgrund einer koordinierten Aktion aus Zivilgesellschaft und Kirchen ein politischer Beschluss zusammenkommt, der 1999 bei der Alassia-Kampagne zum Beispiel zu einer Entschuldung der 40 höchstverschuldeten Länder der Erde geführt hat, was vorher auch undenkbar schien, noch ein paar Jahre vorher, dass es solch einen Beschluss geben würde.
Nun ist ja aktuell die NATO-Ukraine-Russland-Konflikt sehr stark. Gibt es auch Beziehungen nach Russland?
Ja, wir selber haben in unserem Koordinierungskreis eine gebürtige Russin, die Olga Goldschmidt, die für das Netzwerk Rüstungskonversion in Thüringen bei uns mitwirkt und letztes Jahr im Sommer die Arbeitsgruppe Osteuropa gegründet hat. Dort führen wir zusammen viele Interessierte, die eben an diesem Blickwinkel kooperative Sicherheit mit Russland und Osteuropa interessiert sind. Und wir haben sowohl in dem Szenario beschrieben als auch bei uns in der Initiative vereinbart, wir können nicht über die Köpfe unserer osteuropäischen Partnerstaaten, Polen, Baltikum und so weiter hinweg, einen Frieden mit Russland, Ukraine und so weiter in Augenschein nehmen, sondern wenn, dann gilt es, die nächsten Jahre zu nutzen, um wirklich zunächst mal innerhalb der Europäischen Union und der NATO-Staaten tatsächlich eine Bereitschaft wachsen zu lassen, dass wir mit Russland in Richtung kooperative Sicherheitspolitik dann tatsächlich unterwegs sind. Das heißt, da bauen wir tatsächlich an einem Netz. Wir haben dort gefunden den Thomas Handrich, der 10 Jahre lang für die Böll-Stiftung um die Jahrtausendwende viele Kontakte zu solchen osteuropäischen Partnern aufgebaut hat. Mit dem sind wir dieses Jahr unterwegs. Und parallel dazu führen wir natürlich auch Gespräche, zum Beispiel mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Herrn Ischinger, habe ich im November zu dieser Russlandfrage diskutieren können und zu dieser Perspektive gemeinsamer Sicherheit zwischen Ukraine, Russland und der NATO. Und für diesen Herbst haben wir bereits einen Termin bei der VHS in Köln mit Rolf Mützenich vereinbart, mit dem ich ebenfalls zu dem Thema Ende 2022 dann diskutieren werde.
Das hört sich sehr erfolgsversprechend an. Wie bewertest du denn die aktuelle Friedenspolitik der neuen Ampel? Regierung?
Es ist eine ganz interessante Phase, wenn man sich anguckt, wie Annalena Baerbock wirklich in Russland aufgetreten ist, dann haben wir da, wie viele aus der Friedensbewegung, tatsächlich Hoffnungen, denn sie ist mit einem großen Geschichtsbewusstsein dort aufgetreten und ja wirklich auch mit einer ganz klaren Haltung in Richtung Friedensverhandlungen. Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen in die Ukraine ab. Das sind wesentliche Punkte, die gerade in diesem Konflikt doch sehr hoffnungsfroh stimmen, dass insbesondere auch aus der SPD-Fraktion, aber selbst aus der FDP und den Grünen doch letztlich dort eine einheitliche Auffassung herrscht. Wenn man sich den Livestream anguckt, letzte Woche Donnerstag, hat die Transatlantische Gesellschaft in Berlin ein Podium aufgenommen mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, mit der Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, mit Agnieszka Brugger und Roderich Kiesewetter von der CDU-CSU. Und sie alle haben unisono eigentlich eine gute Friedensperspektive eingebracht auf die kritischen Fragen des Moderators und unsere Argumente genannt, wie eine Sicherheitspolitik aussehen müsste. Denn sie haben gesprochen wirklich von der Notwendigkeit, dass wir Russland und China brauchen für die Lösung der großen Sicherheitsbedrohungen der Welt, nämlich Klimakrisen, Pandemien und so weiter. Sie haben auch davon gesprochen, dass wir Russland düpiert haben, wenn Obama damals gesagt hat, ihr seid nur eine Regionalmacht. Sie haben auch davon gesprochen, dass es wirklich Vertrauen braucht miteinander, um wirklich Frieden zu schaffen. Das heißt, wir haben da durchaus eine Menge verantwortlicher Politikerinnen gerade. Katja Keul ist Staatssekretärin im Auswärtigen Amt. Mit ihr habe ich letztes Frühjahr einen ganzen Abend lang zur Sicherheit neu denken, diskutieren können. Sie ist da wirklich sehr offen auch. Und wir führen zurzeit auch zahlreiche Hintergrundgespräche mit Vertreterinnen der verschiedenen Parteien, die den Koalitionsvertrag verhandelt haben, um uns wirklich ein gutes Bild zu machen. Wie tickt diese Koalition? Und jenseits dessen, dass alle natürlich betonen, die Bundeswehr muss gut ausgestattet sein, hören wir doch auch, dass dieser Beschluss im Koalitionsvertrag von 3% für Sicherheit zu reden, dass das eben ganz bewusst auch eine Vermeidung der Formulierung war, wir wollen diese 2%-Forderung der NATO erfüllen. Das heißt, wir haben dort wirklich eine Flexibilität und eine Bereitschaft, zu gucken, wir müssen mehr tun für diese Sicherheits- und Friedensfragen. Aber wie das aussieht, da ist im Moment ein offenes Feld. Und insbesondere hat die Koalition ja vor, eine nationale Sicherheitsstrategie bis Ende des Jahres zu erarbeiten. Und da war ich auch gerade heute Morgen noch wieder mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt. Wir möchten als Initiative Sicherheit neu denken, zusammen mit der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung in Berlin, die dort schon auch viele gute Kontakte haben. Wir möchten als Vertretung der Zivilgesellschaft und der Friedensbewegung ganz aktiv auf die Erstellung dieser Leitlinie, dieses Weißbuchs zur Sicherheitspolitik mitwirken und eben entsprechend darauf hinwirken, dass wirklich ein umfassender Sicherheitsbegriff dort kommt und insbesondere die zivilen und polizeilichen Instrumente von Sicherheitspolitik in den Blick genommen werden und in den nächsten 4 Jahren auch entsprechend aufgewertet werden. Und da sehen wir durchaus eine Bereitschaft, tatsächlich mit uns in den nächsten Jahren, ähnlich wie damals bei Windrädern und Photovoltaikanlagen, die Alternativen zum Militär jetzt wirklich in den nächsten 4 Jahren auch entschieden zu fördern, damit wir zumindest in 5 Jahren mal auf einem ganz anderen Niveau über diese Frage militärische oder zivile Sicherheitspolitik miteinander sprechen können.
Ich habe ja auch manchmal den Eindruck, Sicherheit nur denken ist so ein bisschen wie Autofahren. Und zwar muss man den Mut haben, auch das Auto zu steuern, sprich unsere deutsche Regierung und die Möglichkeiten, die die deutsche Politik haben, den Mut haben, auch auf Menschen zuzugehen und nicht immer nur zu gucken, was macht der große Bruder in den USA. Aber was mir auch auffällt, dass in den Medien relativ wenig berichtet wird, was es schon für gute Dinge gegeben hat. Sei es Ausbildung von zivilen Konfliktexperten und die ganzen Friedenskonflikte, die friedlich gelöst wurden. Darüber wird kaum bis gar nicht berichtet. Kannst du da noch ein paar Beispiele nennen, wo schon was Tolles passiert ist?
Ja, zum einen stimmt es, dass in der Öffentlichkeit relativ wenig bekannt ist, was es schon alles an Alternativen zu Instrumenten, zu militärischen Instrumenten der Sicherheitspolitik gibt. Da sehen wir uns auch in der Aufgabe und tun das sehr gerne in inzwischen über 300 Veranstaltungen über unsere Homepage, diesen Podcast und andere Formate wirklich auch das weiter bekannt zu machen, was es an Alternativen gibt. Und wir sind darüber auch mit der Regierung im Gespräch. Wir möchten zusammen mit dem Beirat für zivile Krisenprävention der Bundesregierung, der das seit langem fordert, möchten wir, dass die Bundesregierung selber auch tatsächlich in diese Öffentlichkeitsarbeit investiert, damit überhaupt der Bevölkerung und den Politikern bekannt wird, was es alles an Instrumenten gibt. Als Plattform zivile Konfliktbearbeitung, wo ich ja mit dem Sprecherinnenrat wirke, haben wir im Januar zum Beispiel einen entsprechenden Abend gemacht für neue Bundestagsabgeordnete, damit die diese Instrumente überhaupt kennenlernen. Da hat zum Beispiel Omid Nuripur in einem Grußwort dazu aufgerufen, dass diese interessierten Bundestagsabgeordneten auch alle Mitglied der Plattform werden, weil er selbst als Mitglied tatsächlich diese Instrumente kennt und auch sagt, das muss bekannter werden. Was gibt es nun konkret an Instrumenten? Wir haben schon über 1500 zivile Friedensfachkräfte in Deutschland ausgebildet, die zurzeit in über 40 Ländern der Erde wirklich unterwegs sind. Wer dort Interesse hat, findet auf unserer Homepage entsprechende Informationen, denn es gab jetzt Broschüren 20 Jahre ziviler Friedensdienst, wo anhand von 20 Länderbeispielen sehr anschaulich berichtet wird, wie dieser zivile Friedensdienst funktioniert. Es gibt auch eine Podcast-Reihe in diese Richtung, ist auch bei uns unter dem Button Zivile Sicherheit ist wirksam, sind diese ganzen Beispiele der Podcasts zu finden. Wir haben in Afrika alleine in den letzten 20 Jahren auch fast 300 dieser zivilen Friedensfachkräfte ausgebildet, die sich dort zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben, die als schnelle zivile Eingreiftruppe wirklich bei drohender Gewalt, bei drohender Konflikteskalation ganz schnell zur Verfügung stehen, in Länder einfliegen auf Abruf und dort eben mit der ganzen Methodenpalette ziviler Konfliktbearbeitung dann Konflikte wieder deeskalieren. Das alles wird lange schon von deutschen Kirchen und inzwischen auch vom Entwicklungsministerium gefördert. Und wir setzen uns eben dafür ein, dass A, diese Beispiele bekannt werden und auch sehr viel stärker noch von Deutschland und Europa gefördert werden. Das sind vielleicht nur mal zwei Beispiele. Als drittes, das Auswärtige Amt hat seit 2017 eine eigene Abteilung zivile Krisenprävention. Und wir fördern als deutsche Bundesregierung inzwischen weltweit 40 Mediationsprojekte. Öffentlich bekannt wurde ja unter anderem diese Friedenskonferenzen für Libyen, wo wir als Deutschland eine konstruktive Rolle spielen konnten, weil wir uns eben nicht an der militärischen Intervention in Libyen beteiligt haben. Und mit dieser Abteilung zum Beispiel sind wir auch in engem Kontakt und sind dabei wirklich, die machen eigene Studien, um innerhalb der Bundesregierung und innerhalb des Bundestages und der Öffentlichkeit die Erfolgswirksamkeit dieser Arbeit weltweiter Mediation wirklich noch bekannter zu machen und entsprechend auch wieder Gelder zu generieren, damit wir dort noch viel mehr investieren.
Ja, ich habe ja auch festgestellt, das Forum ZfD ist ja hier in Köln stationiert mit 40 festen Mitarbeitern und weltweit engagierten Mediatoren, die nicht nur im Ausland, sondern sogar lokal in Kommunenkonflikte durchaus unterstützen. Das ist ja auch in dem gesamten Thema, was zurzeit mit den Hassthemen, wo ja heute Renate Künast den Prozess gewonnen hat, auch eine spannende Frage. Gibt es eine andere Diskussionskultur, in der man mal wieder miteinander redet? Oder ich habe, um das sehr naiv zu schildern, manchmal den Eindruck, viele Politiker spielen da im Sandkasten. Nein, du hast Schuld. So kleine Kinder verhalten sich oft auch so kurzfristig, nur sie können wesentlich schneller wieder miteinander in Kontakt kommen. Da können die Politiker von den kleinen Kindern, glaube ich, sehr viel lernen.
Ja, in der Tat ist der zivile Friedensdienst und all das, was wir an Kompetenz dort erarbeitet haben, inzwischen auch sehr im Inland gefragt, weil wir merken, dass die Fragen, die uns international bewegen hinsichtlich Sicherheit und Frieden und funktionierender Demokratie, ja auch innerhalb unserer Demokratien immer wichtiger werden. Und diese Dialogformate, die weiterzuentwickeln, da gibt es inzwischen wirklich auch eigene Stränge, ziviler Friedensdienst im Inland und auch eigene Arbeitskreise. Dort sind wir auch wieder mit der Bundesregierung im Gespräch, dass wir erkennen, ja, wir müssen und können es ja selber lernen anhand unserer eigenen gesellschaftlichen Krisen. Wie können wir denn mit unterschiedlichen Positionen friedlich und konstruktiv umgehen? Das macht ja eine Demokratie aus, wenn sie gut funktioniert. Dass wir eben nicht Konflikte mit Gewalt lösen oder mit vereinfachten Freund-Feind-Denken und Schwarz-Weiß-Denken. Das alles braucht allerdings wirklich eine Ausbildung. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir hier auch in Bildung investieren. Das braucht auch eine Information und Ausbildung von Politikerinnen. Ich sehe hier durchaus Hoffnung, weil gerade, sage ich mal, Rolf Mützenich, der ja auch aus Köln kommt. Wenn man sich Interviews von ihm durchliest, auch zur Russland-Krise jetzt, wo er genau diesen Blickwinkel immer wieder einbringt, auch innerhalb der SPD gemeinsam mit anderen. Also da ist dieser Weitblick wirklich vorhanden, sodass wir auch hoffen, dass mit der neuen Bundesregierung dort wieder etwas vorangeht, genauso wie die erste rot-grüne Bundesregierung hat ja überhaupt diesen zivilen Friedensdienst wirklich auf Bundesebene installiert und viele, viele Programme gestartet, ein Aktionsprogramm, zivile Krisenprävention, woraus unser ganzes Szenario sich speist, was dort alles entwickelt wurde die letzten 20 Jahre. Das hat die erste rot-grüne Bundesregierung alles angestoßen. Und dementsprechend, wenn man sich dann noch anhört, Annalena Baerbock, die zum Beispiel in den Tagesthemen auch sagt, wir können in Zukunft Außen- von Innenpolitik nicht mehr trennen. Das heißt, unser Lebens- und Wirtschaftsstil, hier wie viel CO2 wir verbrauchen, führt woanders zu Konflikten und die betreffen uns wieder mit Migration und so weiter. Das heißt also, diese Komplexität der Politik, dass die wirklich auch von verantwortlichen Politikerinnen wahrgenommen wird, glaube ich, sind wir da in einer ganz interessanten Phase in den nächsten Jahren.
Ja, was mich ja auch besonders freut, in der kurzen Zeit, wo ich zum Thema Frieden unterwegs bin, wie viele kirchliche Initiativen auch den Frieden unterstützen. Ich hatte in der Erinnerung immer nur das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, und konnte nie verstehen, wieso es überhaupt Militärpfarrer geben kann, wenn die Kirche eigentlich sagt, du sollst nicht töten. Und dieses Gebot, ich denke, das wird auch in anderen Religionen genauso gehandhabt. Ich weiß aus dem Koran zum Beispiel, dass es dort heißt, du sollst die mit dem Buch achten, und die mit dem Buch, damit sind die Christen gemeint. Das heißt, eigentlich sind auch die ganzen Religionen sehr für Frieden und Unterstützung in Krisensituationen, setzen sich ein. Das wird, glaube ich, manchmal auch nicht genug wahrgenommen, wie auch Entwicklungshilfe sehr viel für friedliche Lösungen beiträgt. Ja, die Klimakrise hast du kurz angesprochen. Ich denke, es ist auch gefährlich, was an Ressourcen immer weiter fehlt. In vielen Bereichen wird Wasser, was viele sonst aus dem Brunnen geholt haben, vermarktet durch marktwirtschaftliche Instrumente. Und das ist eine Lebensgrundlage, die man den Menschen nimmt. Da muss man auch aufpassen, dass das nicht auch zu weiteren Konflikten führt. Hast du noch ein schönes Abschlusswort, was uns richtig Hoffnung macht auf den Frieden, lieber Ralf?
Also ich glaube tatsächlich, dass in Köln es eine Dichte gibt von entsprechend Friedensbewegten und Engagierten, die wirklich bundes- und weltweit auch ausstrahlt. Also nicht nur das Forum ZFD ist ja auch mit Unterstützung von Kirchen und zahlreichen Aktiven auch in Köln gegründet worden und letztlich auch dort angesiedelt worden. Es gibt die katholischen, evangelischen Akademien, die dort wirklich sehr aktiv sind und eine Menge machen. Es gibt interreligiöse Friedensformate zwischen Muslimen und Christen, die gerade auch in Köln sich immer wieder treffen, bundesweit dort eben zusammenwirken. Es gibt den Kirchenkreis, evangelischen Kirchenkreis Köln-Mitte, der als erster Kirchenkreis letztes Jahr formelles Mitglied unserer Initiative Sicherheit Neu Denken geworden ist. und jetzt den Antrag bei der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland auch stellt, dass die ganze Landeskirche auch formal Mitglied wird, die ja bereits im ganzen Kölner Raum, ganzen rheinischen Raum unsere Initiative seit Jahren schon sehr unterstützt und fördert. Es gibt Rolf Mützenich und viele andere, die wirklich aus Köln heraus, Pax Christi auch, da weltweit unterwegs sind. Und wir haben zum Beispiel in Afrika gerade Kontakt, Zentralafrikanische Republik, lange Zeit ein Failed State. Da gibt es eine interreligiöse Versöhnungsplattform, wo wirklich Muslime, Evangelien, Katholen seit Jahren sehr konstruktiv zusammenwirken, auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz ihre Projekte vorstellen können. Mit all diesen Menschen sind wir jetzt in Kontakt, um weitere interreligiöse Plattformen auch in Afrika und weltweit unterstützen zu können. Denn tatsächlich kommt aus den Kirchen, kommen starke Impulse, genauso wie aus der Deutschen Friedensgesellschaft und vielen zivilen Organisationen, die ja bei uns in der Initiative Sicherheit Neu Denken wirklich alle zusammenwirken. Und ich glaube, wenn wir ähnlich wie in der Energiepolitik, da brauchte es dieses Paradigma, wir möchten eine zukünftige Politik ohne Atom- und Kohlestrom. Und dadurch, dass die Alternativen entwickelt wurden, haben wir inzwischen diese Ausstiegsbeschlüsse auf Bundesebene. Und ich glaube, dass wir ähnlich hoffnungsvoll gucken können. Wir haben schon ganz viele Alternativen zu militärischer Sicherheitspolitik. Wenn wir die nächsten 4 Jahre weiter bündeln, in die Öffentlichkeit bringen und fördern können, dann können wir demnächst wirklich auch einen Paradigmenwechsel in Richtung einer rein zivilen Sicherheitspolitik einläuten.
Ja, und das Schöne ist ja, parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz findet ja eine alternative Sicherheitskonferenz statt, die an dem Samstag, den 19. Februar, auch das Thema Peace for Future. Das heißt, die Jungen, die sich dort engagieren, treffen sich auch, um Ideen weiterzuentwickeln, um nicht nur das Klima von den jungen Leuten voranzutreiben, sondern auch für die jungen Menschen wird Peace for Future wichtiger.
Genau, das ist ja unsere Jugendplattform, die wir im letzten Jahr entwickelt haben als Sicherheit Neu Denken, auch wieder dankenswerterweise durch große finanzielle regelmäßige Unterstützung aus Köln konnten wir das entwickeln, die eben inzwischen wirklich auch angefragt sind, auch schon in Treffen mit der Münchner Sicherheitskonferenz waren sie als Referentin angefragt. Das ist also eine ganz hoffnungsvolle Initiative, Peace for Future, die unsere Gedanken versuchen, in die jüngere Generation zu tragen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.